HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg,
Ursula May
und Martin-Maria Schwarz. Wir wünschen gute Unterhaltung in einer Hörbuchzeit, in der es um den neuen Roman des Schauspielers Matthias Brandt geht. Um ein Hörspiel mit einer unheilvollen Vision einer von Maschinen total überwachten Welt. Und wir haben auch wieder ein Hörbuch für Kinder und Jugendliche in unserer Besprechung. Außerdem schauen wir voraus auf die Hörbuchnacht im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Dass Matthias Brandt schreiben kann, das hat der Schauspieler schon mit seinem Erstling bewiesen, der Geschichtensammlung Raumpatrouille, erschienen im Jahr 2016. Jetzt präsentiert er seinen ersten Roman, Blackbird heißt er, und klar, bei solch einem Schauspieler und Sprecher, da liest er natürlich auch das Hörbuch ein. Ursula May hat es sich angehört. Ursula, was genau ist das Thema?
Also, das ist eine Reise zurück in die Kindheit, in die 70er Jahre. Morten, genannt Motte, ist ein Junge, 15 Jahre alt, mit allen Problemen, die die Pubertät so mit sich bringt. Unglückliches Verliebtsein, die Angebetete will ihn nicht so recht erhören. Die Eltern trennen sich, das Haus wird ausgeräumt, der Vater ist mit einer Frau namens Claudia Hungerlöper durchgebrannt. Und das Schlimmste, der beste Freund Bogi, liegt mit einer seltsamen Krankheit im Krankenhaus, die die Erwachsenen erstmal nicht richtig benennen wollen. Zugleich treibt es ihnen sofort die Tränen in die Augen, wenn sie davon reden. Und ziemlich bald ist klar, Bogi, der Freund, hat Lymphdrüsenkrebs, an dem er sterben wird.
Ja, da sammelt sich jede Menge Unglück. Eine Reise in die 70er Jahre, Ursula May, zurück in die Kindheit. Wie geht Matthias Brandt da vor?
Also ich finde, er trifft den Ton eines 15-Jährigen sehr gut. Das wirkt ziemlich authentisch, was ja nicht so ganz einfach ist. Wie spricht ein 15-Jähriger, dem das Leben viele Dinge und Menschen wegnehmen will, die ihm wichtig sind? Und irgendwie ist dieser Bogi auch der Halt in seinem Leben. Also Motte kann sich gar nicht erinnern, wann die Freundschaft begonnen hat. Sie war einfach eines Tages da und musste nie hinterfragt werden. Matthias Brandt entschließt sich da zu einem lockeren Plauderton. Ein Junge erzählt eben von diesem Leben in den 70ern lakonisch. Man merkt auch so ein bisschen das Bemühen, sich da doch um einiges cooler zu geben, als man ist. Matthias Brandt schafft es da mit wenigen Nuancen und Anspielungen, den Hörer zurück in die 70er Jahre zu holen. Also diejenigen, die diese Zeit miterlebt haben, die werden sich sicher an diese Säcke aus Knautschlack erinnern, die es damals in jedem Jugendzimmer gab. So auch hier. Und ich finde, damit wird der Zuhörer, die Zuhörerin, doch auch recht schnell in diese Zeit zurückgeholt. Wir hören mal hinein, es liest Matthias Brandt, der hier eben Autor und Sprecher ist.
1. Mitte August. Warum ging eigentlich keiner ans Telefon? Hier oben in meinem Zimmer pochten die Bässe, trotzdem hörte ich es im Erdgeschoss immer wieder klingeln. Unter dem roten, rissigen Lackleder, auf dem ich mich flätzte, rieselte und knirschte es. In der linken Naht war ein kleines Loch, aus dem, immer wenn ich mich auf den Sitzsack fallen ließ, einige der kleinen Styroporkügelchen herausgeschossen kamen, mit denen er gefüllt war. Ich feuchtete meinen Zeigefinger mit Spucke an, sammelte ein paar Kügelchen auf und schnippte sie durch die Gegend. Das dritte blieb an der Zimmerdecke kleben. Endlich. Nach dem 11. Klingeln sprang ich dann doch auf. Vielleicht war das Herr Bogi, der anrief. Ich rannte die Treppe runter und ging, obwohl es zu dem Apparat im Flur kürzer gewesen wäre, zu dem im Wohnzimmer. Also das, was bis vor kurzem noch unser Wohnzimmer gewesen war. Jetzt standen hier nur noch lauter halbgepackte Kartons rum. Mein Vater zog mit seiner neuen Freundin in irgendein Nest, in dem ich noch nicht mal tot überm Zaun hätte hängen wollen. Es war nicht wirklich am Arsch der Welt, aber man konnte ihn von da aus schon sehen. Meine Lebensgefährtin, hatte er ein bisschen verlegen gesagt, als wir uns in seinem Zimmer gegenübergestanden hatten, und ich hatte nur gedacht, dass ich dieses Wort nicht gerne für jemanden benutzen würde, in den ich verliebt war. Einen besseren Vorschlag hatte ich allerdings auch nicht. Woher auch? Ich war 15 und gerade in niemanden verliebt. Also nicht so wie mein Vater in diese Claudia. Meine Mutter und ich wussten noch nicht, wo wir demnächst wohnen würden.
Wie gesagt, es ist ein lakonischer Erzählstil, der auch verhindert, dass sich da allzu viel Gefühlsduselei und Betroffenheitskitsch breit macht. Man folgt diesem Jungen gerne in sein Leben, das an großen und kleinen Dramen nun wirklich nicht arm ist.
Wie entwickelt sich denn dann das Verhältnis zwischen den beiden Freunden, also dem todkranken Bogi und dem Ich-Erzähler Motte?
Also das ist schon sehr von der Krankheit überschattet. Es ist einfach nichts mehr so, wie es früher war. Matthias Brandt schildert da vor allem die Sprachlosigkeit, die Hilflosigkeit, die den Jungen überfällt, als er eben seinen kranken Freund zum ersten Mal im Hospital besucht.
Was heißt ein Eiche auf Englisch? Oak, sagte Bogi. Und Amsel? Blackbird. Echt jetzt? So wie das Lied? Fragte ich. Dann mal wieder schweigen. Ich fand mich selbst zum Kotzen, weil es meine Aufgabe gewesen wäre, uns beiden das hier gesprächsmäßig zu erleichtern. Bogis war es jedenfalls nicht. Das Problem, oder besser, eines meiner Probleme, war aber neuerdings folgendes. Die Wörter und Gedanken in meinem Kopf wurden immer mehr, aber immer weniger davon kamen am Ende als verständlicher Satz heraus. Das war wie in dem Film, den wir vor den Ferien in Erdkunde gesehen hatten. Also nicht in dem Nacktschwanzgürteltierfilm, sondern im anderen. Das Zeug eben, das wir immer zu sehen bekamen, wenn die Lehrer uns noch irgendwie für ein paar Stunden beschäftigen mussten, egal womit. Am Ende des Schuljahrs trugen die eigentlich nur noch den Super-8-Projektor von einer Klasse in die andere, wenn man ehrlich war. Egal.
Ja, also ich finde, dass es Matthias Brandt gut gelingt, diese Gefühle anzusprechen, die einfach so schwer auszudrücken sind. Und da kommt dann auch letztlich viel Zartheit hinter dieser Hilflosigkeit durch.
Spielt denn eigentlich die eigene Biografie in diesem Roman eine Rolle? Man könnte fast so ein bisschen dran denken oder dran glauben, Matthias Brandt ist ja der jüngste Sohn von Willy Brandt.
Also es sind sicher, denke ich, autobiografische Erlebnisse verarbeitet, wie die erste Liebe oder auch die Trennung der Eltern. Aber es ist keine wiedererkennbare Insidergeschichte, wie es sich eben als Sohn von Willy und Ruth Brandt in den 70er Jahren lebt. Die Eltern im Hörbuch sind ganz normale Menschen ohne Promi-Status. Das war im ersten Erzählungsband von Matthias Brandt anders. Da war deutlich das Umfeld der Eltern in Bonn zu erkennen und es gab auch eine Abrechnung mit dem großen, fernen, abwesenden Vater. Hier sind es einfach die Probleme eines eher ganz durchschnittlichen Jungen in den 70ern.
Ja, Jugendbücher, Ursula May, mit Helden wie diesem Morten, da gibt es viele von. Der Fänger im Roggen von Selinger oder Chick von Wolfgang Herrndorf, um mal zwei zu nennen. Spielt das Buch von Matthias Brandt in der gleichen Liga, auch wenn das natürlich jetzt ganz hoher Anspruch wäre jetzt?
Ja, also das nicht ganz. Also der Roman ist ein riesiger Monolog. Man folgt diesem Morten gerne. Manchmal habe ich mich dann aber doch gefragt, warum ich mich doch etwas ausufernd für die Pubertätsprobleme eines Jungen in den 70ern interessieren soll. Da hätte mich mehr Zeitgeschichte, mehr Zeitkolorit einfach mehr interessiert. Matthias Brandts Hörbuch hat nicht so die Kraft und Energie und auch die Härte, die Chick oder auch den Fänger im Roggen auszeichnen. Da ist vielleicht auch der Plauderton von Matthias Brandt ein bisschen mit dran schuld, also dieses Bemühen, sehr locker zu erzählen. Allerdings, mich hat dann doch überzeugt, wie dieser Junge auch um Sprache ringt, um Dinge und Gefühle auszudrücken, für die er eben keine Handlungsanweisung oder ein Vorbild hat. Also, wie schreibt man einen Liebesbrief? Wie drückt man seinem Freund aus, dass man ihn beschützen will? Und dabei eigentlich nur Schweigen hervorbringt oder eben gar nichts sagen möchte. Also das sind diese Fragen, die das Hörbuch über die Zeitreise hinaus dann doch auch spannend machen.
Ein Wort noch zum Sprecher Matthias Brandt. Wir haben ja schon zwei Beispiele gehört. Also für mich ist das schon jemand, der mit bedrückter Seele spricht, so empfinde ich das, was ja passend wäre.
Ja, diese bedrückte Seele, die kommt auch immer wieder durch. Aber es ist so ein Sprechduktus, das hält den Hörer auch tatsächlich bei der Stange. Es ist sicher dichter, als wenn man das Buch lesen würde, auch weil es dadurch so authentisch wirkt. Also Matthias Brandt ist einfach ein wunderbarer Erzähler, der mit kleinen Nuancen, auch mal ironisch, verspielt und zum Teil auch mit großer Lust an der Ausgestaltung von Szenen arbeitet.
Ursula May, dankeschön. Wir sprachen über Matthias Brandt, Blackbird. Das ist ein Hörbuch als Autorenlesung, eine MP3-CD, knapp 7 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro ist es bei Roof Music Tacheles erschienen. Und wir sind weiter bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Je mehr wir von Hackern und unkontrollierter Überwachung durch Computersysteme erfahren, desto mehr drängt ins Zentrum, dass wir immer abhängiger werden von immer undurchschaubareren Überwachungssystemen. Lange bevor es Computer, Handys und Überwachungskameras gab, hat der englische Schriftsteller E.M. Forster in den 20er Jahren eine Schreckensvision des Internets entworfen, wenn man so will. Sozusagen eine Art anderer Orwell, nicht ganz so bekannt, aber nicht minder beklemmend. Jetzt ist das Hörspiel nach der Erzählung »Die Maschine steht still« erschienen. Ursula May hat sich das Hörspiel angehört. Ursula, was ist das für eine Welt, in die uns der Schriftsteller E.M. Forster katapultiert?
Also E.M. Forster nimmt wirklich auf grandiose Weise das Internet vorweg. Und das ist wirklich ein Schreckensszenario. In die Maschine steht still, hat ein gigantischer Kontrollapparat die Macht übernommen. Die Menschen leben in abgekapselten, wohltemperierten Zellen. Das sind so sechseckige Waben, die tief unter der Erde vergraben sind. Da hat wohl eine Klimakatastrophe stattgefunden. Die Erde ist unbewohnbar geworden und verwüstet. Die Menschen sind voneinander isoliert, kommunizieren nur noch digital und leben auch ohne das Bedürfnis, tatsächlich miteinander in Kontakt zu treten. Und das eben immer in vollkommener Abhängigkeit von dieser Maschine. Also den Menschen sind eigene Ideen und Kommentare verboten, sich negativ über die Maschine zu äußern, wird geahndet. Und das Schlimmste, was diesen Menschen passieren kann, ist der Ausschluss aus der Gesellschaft, wenn man dann heimatlos wird. Dann gibt es auch noch ein Buch der Maschine, das ist quasi die Bibel für diese Erdenbewohner. Da steht dann alles drin, was zum Leben dazugehört. Und reale Erfahrungen, also sei es nur ein Luftzug oder ein Windzug, das sind Schockerlebnisse und Wissensvermittlung ist auf die Erkenntnisse aus zweiter, dritter oder besser noch aus zehnter Hand beschränkt, also bloß keinen Kontakt mit der Realität.
Ganz so reibungslos wird das aber nicht gehen, wenn das Hörspiel heißt, die Maschine steht still. Das will uns ja was bedeuten, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt da Kuno und das ist der Sohn von Vashati, einer der Protagonistinnen. Die Expertin ist für australische Musik. Und dieser Kuno will unbedingt mit seiner Mutter sprechen und zwar in echt, also nicht über die Kommunikationssysteme, die es da so gibt. Er nötigt sie, ihn zu besuchen. Das geht noch. Aber das geht nur, indem sie halt eine sehr für sie sehr unangenehme Reise mit einem Luftschiff unternimmt. Kuno hat aber entdeckt, dass es noch etwas anderes gibt als das, was die Maschine predigt. Ein Leben mit sinnlichen Wahrnehmungen, so wie wir es heute noch kennen. Das Hörspiel ist ja vom Komponisten, Autor und Medienkünstler Felix Kubin gemacht worden. Und er hat dieser Geschichte sozusagen auch noch ein Update verpasst. Also bei E.M. Forster führt der drohende Stillstand der Maschine zu einem Blutbad. Im Hörspiel hier werden die Menschen einfach von der Maschine in einen endlosen Schlaf versetzt, bevor die Maschine sich dann endgültig abschaltet. Kuno aber gelingt es dann doch, in die analoge Welt zurückzugehen, dieser Kapsel, in der er lebt, dann doch zu entfliehen.
Also, ich halte nochmal fest, Felix Kubin hat das Hörspiel geschrieben auf der Grundlage des Textes von E.M. Forster. Aber, Sie sagten es auch gerade eben, er ist selber Klang- und Medienkünstler. Und dann stellt man sich natürlich vor, dass er hier etwas Besonderes schafft. Ein sehr ambitioniertes Hörspiel auf jeden Fall, oder?
Also das ist es unbedingt. Das ist so ein richtiges Klangkunstwerk geworden. Die Klänge, die Musiken, auch der Einsatz von Sprechchören, die haben eine ganz eigene dramaturgische Bedeutung. Also wir werden da auch akustisch in eine ganz andere Welt versetzt. Wir hören da mal hinein in die Lebenswirklichkeit von Vashati, deren Alltag von einer von der Maschine eingeleiteten Pause strukturiert wird. Und das ist eines der Mittel der Maschine, die Menschen und ihre Ängste und Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Wir gehen mal mitten hinein in diese Pause, aus der Vashati dann nach dem Ende frisch gestärkt und auf Kurs gebracht erwacht.
Datentransfer 1 on Z. Hirnfunktion binär positiv. Ontologische Angstreduktion. ...468 Semikolon. Monodirektionaler Datenfluss. Stehskulptur Data. Kopiere R11 nach R0. Wir hören Gedanken und Bilder. Langsame Rückführung. Raute Punkt 0048. Alles schläft, einsam wacht. Der Geist ist die Mutter aller Gedanken. Ermögliche Wachzustand. Narkoleptische Pause, Ende.
Nach dem Erwachen beendet Vashati mit frischem Elan ihren Vortrag. Sie verspürt jetzt großen Appetit, eine typische Nebenerscheinung des narkoleptischen Vorgangs. Ihr Essen bestellt sie per Knopfdruck. Da ihre Zähne, wie bei allen Wabenbewohnern, zurückentwickelt und die Kaumuskeln schwach sind, muss sie sich Nahrung in Form von Nutrimentkapseln, Hautspeisecreme und Flüssigkonzentrat zuführen.
Float EBXI12. Algenkonzentrat mit Avocado-Creme und Antioxidantien, Vitamin D-Zusatz, Softwein-Rosé und zum Nachtisch pazifischer Pudding.
Klingt sehr gut.
Welche Form?
Flüssig.
Nach dem Essen unterhält sie sich mit Freunden, nimmt ein Bad, unterhält sich noch ein bisschen und fordert schließlich ihr Bett an.
Aber nein. Type 76 binär negativ, schon wieder zu groß. Da passe ich ja zweimal rein. Ich wünsche ein kleines Bett.
Alle Horizontalbetten haben Standardgröße. Die Maße wurden vom Gremium für Raumgefühl festgelegt und sind im Handbuch der Maschine eingetragen. Sie können eine schmalere Vertikalkoje anfordern.
Nein, danke.
Vashati isoliert sich. Diese Maßnahme ist notwendig, denn unter der Erdoberfläche gibt es weder Tag noch Nacht. Neben ihr, auf dem kleinen Lesepult, liegt das Buch der Maschine. Es wird vom Zentralgremium herausgegeben. In ihm finden sich Anweisungen für jeden erdenklichen Zwischenfall. Wenn ihr heiß wird oder kalt, wenn sie eine Magenverstimmung hat oder ihr ein Wort nicht einfällt, greift sie zu dem Buch und schlägt nach, welchen Knopf sie drücken muss.
Tja, das also ist die wunderbare digitale Welt, in der Vashati lebt. Sie ist eigentlich sehr zufrieden, außer wenn das Bett eben, was sie bestellt, mal gerade zu groß ist. Aber ansonsten, die verschiedenen Mittel der Maschine, die halten sie ruhig. Und sie ist eigentlich auch nahezu unfähig gemacht worden zum Leben außerhalb dieser Zelle mit diesem degenerierten Körper und den auch nicht mehr vorhandenen sozialen Fähigkeiten.
Und es hört sich ja schon sehr abgefahren arrangiert an. Ist es das auch durchgehend?
Ja, also unbedingt. Mir hat dieses Hörspiel außerordentlich gut gefallen. Es ist von höchstem intellektuellen und musikalischem Niveau. Und auch die Songs, die von den Schauspielern Susanne Sachse und Raphael Strachowiak gesungen werden, die haben eine ganz eigene Funktion in dem Hörstück bekommen. Also da führen Akustik und Musik ein dramaturgisches Eigenleben, sind eben nicht nur Illustration und Untermalung. Und das ist, finde ich, sensationell. Gut gelungen. Wir hören auch noch mal kurz hinein in einen der Songs, der öfter auch mal vorkommt im Hörspiel. Die Menschen leben ja in einer Art vergeistigter Filterblase und einer dieser Songs ist ein Lobgesang auf die Maschine. Ja, ziemlich cool, Martin, oder? Das ist noch ein Beispiel dafür, wie eben in diesem Hörspiel mit Musik und Akustik umgegangen wird. Und ich konnte mir gut vorstellen, dass man das in so einem Club auch ganz gut hören kann.
Und ich glaube, unüberhörbar sind auch die Reminiszenzen an Kraftwerk und Co.
Genau,
von
ja.
Felix Kubin, dem Hamburger Klangkünstler und Autor. Er hat auch die Regie und die Konzeption gemacht. Also von seiner Seite her scheint das alles brillant gelungen zu sein. Jetzt müssen wir uns noch um die Sprecher kümmern. Wer ragt denn da heraus?
Also das ist schon eine sehr gelungene Ensemblearbeit. Susanne Sachse ist auf jeden Fall zu nennen, die Vashati spricht und ihr auch einen sehr eigenen Ton verleiht. Also das ist ja so eine in ihren Kokon eingehüllte Frau, die mit ihrem Zustand eigentlich sehr zufrieden ist. Aber Susanne Sachse gibt ihr dann doch so eine Nuance von Widerständigkeit. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Berichte vom Deutschen Pavillon in Venedig dieses Jahr. Da trat ja die Künstlerin Natascha Süde-Happelmann immer wieder auf, aber mit einer Sprecherin, die quasi für sie gesprochen hat. Und das war die Rolle von Susanne Sachse, die wir hier in dem Hörspiel hören. Sie ist auch Performerin, Sängerin, Schauspielerin und wirklich eine großartige Besetzung für dieses Hörspiel. Das gilt aber auch für Achim Buch als Erzähler und Raphael Stachowiak als Kuno, als aufmüpfiger Sohn von Vashati. Aber wie gesagt, auch eine insgesamt gelungene Ensemblearbeit.
Ja, wie sagt man dann so schön, das ist ganz großes Kino, so scheint es auf jeden Fall zu sein. Dankeschön, Ursula May, für die Vorstellung von E.M. Forster, Die Maschine steht still, mit den Sprechern Raphael Stachowiak, Susanne Sachse, Achim Buch und vielen anderen mehr. Das Hörbuch umfasst nur eine CD, eine Stunde, 14 Minuten Hörzeit. Für 12 Euro ist es beim Verlag DAV erschienen und ist eine Produktion von NDR Kultur. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Während das Hörbuch von Matthias Brandt, das wir am Anfang vorgestellt haben, nicht explizit ein Jugendbuch ist, so hat An Nachteule von Sternhai eindeutig diese Etikettierung. Empfohlen ist es nämlich ab 10 Jahre. Und auch hier geht es um Teenager, aber in diesem Fall um zwei Mädchen, die unterschiedlicher kaum sein können. Sportlich und wild ist die eine, Beth, eher ernsthaft und eine Leseratte die andere, Avery. Dabei kennen die beiden sich am Anfang des Hörbuchs noch gar nicht. Ursula May hat das gehört. Was ist denn da der Hintergrund?
Ja, also beide Mädchen kennen sich nicht. Beide haben schwule Väter, die alleinerziehend sind. Und diese Väter haben sich auf einem Architektenkongress unsterblich ineinander verliebt und möchten halt gerne, dass die Töchter sich jetzt kennenlernen. Wäre doch ganz schön, wenn so eine Patchwork-Familie entstehen würde. Alles ist aber nicht so einfach, wohnt doch der eine Dad in New York und der andere in Kalifornien. Und so kommen die beiden Väter auf die Idee, die beiden Mädchen zusammen in ein Feriencamp irgendwo in der Mitte von den USA zu schicken, damit die sich eben kennenlernen, am besten dann Freundinnen werden und später einmal Schwestern. Also so denken sich die beiden Väter das aus und klar, dass die beiden Mädchen das erstmal ziemlich doof finden. Die sind nämlich auch ziemlich schlau, also sie hacken dann immer die E-Mail-Korrespondenz von ihren Vätern, also die wissen meistens mehr, was da beabsichtigt ist, als die Väter ihnen offiziell sagen. Und so nehmen sie eben auch per Mail Kontakt auf, entwickeln erstmal Strategien, wie sie sich auf gar keinen Fall kennenlernen wollen. Man kann sich ja auch in einem Feriencamp auch aus dem Weg gehen und eben kein Wort miteinander reden.
Und apropos E-Mail, das ist ja der Witz in diesem Hörbuch, dass der Text nur aus E-Mails besteht, die die beiden Mädchen da austauschen. Wie funktioniert das?
Also sehr gut. Das hat mich natürlich an Daniel Glattauers E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind erinnert, wo das ja auch schon ganz gut funktioniert hat. Das ist halt einfach ein zeitgemäßer Briefroman. So macht man das heute. Und hier, das ist auch eine sehr plausible Begründung, warum sich die beiden Mädchen eben diese E-Mails schreiben. Briefe kommen ganz spät dann im Hörbuch auch noch dazu, aber vor allem geht es um E-Mails, vor allem zwischen den beiden Mädchen Beth und Avery, und wir hören mal, wie sich dieser E-Mail-Kontakt entwickelt.
Von Beth Devlin an Avery Bloom. Dein Vater ist nicht auf Geschäftsreise in Texas, er ist mit meinem Vater in San Antonio. Mein Vater würde mich zwar nie anlügen, aber er hat mir auch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, er besucht seine Mutter. Sie heißt Betty. Ich heiße nach ihr, aber das Y habe ich unterschlagen, wie du dir denken kannst. Meine Oma Betty, ich nenne sie Gaga, wohnt in einer Kleinstadt 2 Stunden von San Antonio entfernt. Mein Dad ist so verknallt in deinen Dad, dass er ihn der Original-Betty vorstellt. Das ist ernst. Beth Devlin.
Von Avery Bloom an Beth Devlin. Ich habe meinem Vater eine SMS geschickt und noch keine Antwort erhalten. Was sehr ungewöhnlich ist. Aber das heißt gar nichts. Übrigens, wenn du in E-Mails Großbuchstaben verwendest, ist es, als würdest du mich anschreien. Und Cybermobbing ist ein großes Problem. Noch etwas. Du kannst froh sein, dass du eine Großmutter hast, auch wenn sie 2 Stunden von San Antonio entfernt wohnt. Falls das überhaupt stimmt. Meine Familie ist sehr klein, aber das geht eigentlich niemanden etwas an. Avery A. Bloom.
Von Beth Devlin an Avery Bloom. Um fair zu sein, hier auch etwas Privates aus meiner Familie, während wir warten, bis dein Vater dir zurücksimst. Ich hatte 2 Väter. Der eine ist gestorben, als ich ein Baby war, deshalb erinnere ich mich nicht an ihn. Seit 11 Jahren sind Dad und ich zu zweit. So soll es auch bleiben. Wir haben alles, was wir brauchen. Seit Philipp gestorben ist, hat Dad noch nie jemand seiner Mutter vorgestellt. Hat dein Dad schon geantwortet? Was sagt er dazu? Bette Devlin. Nicht aus der Ukraine, sondern aus dem Venice in dem Kalifornien. PS, mögen wir uns niemals persönlich begegnen.
Naja, Martin, wie Sie sich denken können, ist das natürlich der Beginn einer ganz, ganz besonderen Freundschaft. Natürlich werden sich die beiden Mädchen begegnen, zuerst in diesem Feriencamp. Aber es sind eben nicht nur Bette und Avery, die sich austauschen. Wir bekommen auch E-Mails von den beiden Dads zu hören, von der Mutter von Avery, von der Großmutter von Bette und noch von einigen anderen Personen mehr, sodass sich ein sehr komplexes Geflecht von Beziehungen unterschiedlichster Art entwickelt. Denn es läuft das meiste nicht so wie geplant. Die beiden Väter machen sich auf eine Motorradtour durch China, um sich besser kennenzulernen. Und geplant ist da auch eine Verlobung auf dieser Reise. Währenddessen freunden sich die beiden Mädchen dann eben doch in diesem Feriencamp an, schmieden da auch schon Pläne für die Hochzeit und malen sich aus, wie das dann wohl sein wird, wenn sie alle eine riesige Patchwork-Familie sein werden. Aber natürlich kommt es anders. Also die beiden Väter, Marlow und Sam, merken dann in China, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht verstehen und am besten trennen. Da sind aber schon so viele Dinge ins Rollen gebracht worden. Avery hat ihre biologische Mutter endlich kennengelernt, eine Theaterautorin. Und Bettes Großmutter wird dann ganz überraschend in der neuesten Produktion der Theaterautorin Schauspielerin. Und diese neu entstandenen Beziehungen, die lassen sich einfach nicht mehr rückgängig machen. Wir hören noch ein Beispiel, also diesmal die Schauspielerin Barbara Nüsse, die ihrem Sohn Marlow schreibt, dass sie jetzt nach New York gehen wird, um eben dort Schauspielerin zu werden.
Von Bette Devlin an Marlow Devlin. Betreff Seelocken. Doug, wir verpassen hier ständig deine Anrufe. 10 Stunden Zeitverschiebung sind keine Kleinigkeit. Außerdem ist das Theaterinstitut mitten in der Pampa und das Handynetz ist vorsintflutlich. Deshalb klingelt es bei uns meistens gar nicht erst. Wir sehen nur die Nachrichten. Tut mir leid, mein Junge. Hier in Seelocken sind wir fast mit dem Stück fertig. Die schnellsten 3 Wochen meines Lebens. Und fahren alle zusammen nach New York. Wahrscheinlich hast du dich gerade an deinem Kaffee oder Tee verschluckt. Du weißt, dass ich freiwillig nicht verreise und in New York war ich nur ein einziges Mal, als Jimmy Carter noch Präsident war. Aber dieses Mal ist es eine Geschäftsreise. Richtig gelesen, eine Geschäftsreise. Ich wollte es dir lieber persönlich sagen, aber das Gewicht des halben Himmels geht nach New York und ich bin dabei. Die Premiere findet erst im Frühjahr statt und ich muss mir in New York eine Bleibe suchen. Auch wenn Avery ständig sagt, in ihrem Apartment ist Platz genug und wir wären jetzt eine Familie. Christina wohnt ja eigentlich in London, aber sie sucht sich jetzt auch eine Wohnung in New York. Der zweite Grund für meine Geschäftsreise an die Ostküste ist ein Termin mit einem Agenten. Emerson Morgan hat das Stück gesehen und will mich vertreten. Zuerst kam mir der Kerl nicht ganz koscher vor, aber Christina sagt, ich könne Emerson Morgan vertrauen und ich bräuchte ihn, um meine Verträge auszuhandeln.
Ein weiterer Auszug aus dem Hörbuch An Nachteule von Sternhai, Ursula May. Das klingt nach einer ziemlich spannenden, aber auch ziemlich verwickelten Geschichte, aber auch wieder nach einer Geschichte mit komischen Akzenten. Wie gut ist das erzählt?
Es ist wirklich sehr gut erzählt. Also nach allen Regeln der Kunst, guten und unterhaltsamen Erzählens mit Spannungselementen, unerwarteten Wendungen, aber auch mit einer klaren Botschaft. Also kein Mensch kann und soll sich in die Gefühlswelten eines anderen einmischen, gar meinen, er oder sie könne da manipulieren. Und das merken eben alle Beteiligten, dass man da nicht hineinpfuschen darf, dass das Leben eine ganz eigene Dramaturgie hat. Und es endet dann doch sehr überraschend mit einer Hochzeit, mit der allerdings keiner gerechnet hat. Der Zuhörer oder die Zuhörerin, glaube ich, am allerwenigsten. Mich hat es auch total überrascht. Aber ich hatte auch wirklich meinen Spaß an diesem Hörbuch, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz zu der Zielgruppe der Jugendlichen über 10 gehöre.
Wer sind denn die beiden Autoren, Holly Goldberg-Sloan und Mac Wolitzer?
Also lustigerweise wohnt Meg Wolitzer in New York und ist Schriftstellerin und Mutter von zwei Söhnen. Halle Goldberg-Sloan wiederum ist Regisseurin und Drehbuchautorin und lebt jetzt mit ihrer Familie in Kalifornien. Und die beiden hatten sich kennengelernt und gemerkt, dass sie so ganz gut miteinander arbeiten können. Aber wenn eben die eine an der Ostküste, die andere an der Westküste lebt, ist das, wie in dem Buch auch, nicht so ganz einfach. Und so hat dieser Arbeitskontakt auch per E-Mail begonnen und so ist auch letztlich dieses Hörbuch entstanden.
Wir haben zwei Ausschnitte gehört. Mir ist aufgefallen, gerade bei dem Dialog der beiden Mädchen per E-Mail, die sind sehr gut voneinander geschieden. Man merkt zwei Temperamente. Wie ist es denn sonst aufgezogen von der sprecherischen Leistung her?
Also das zwischen den beiden Mädchen ist schon so ein richtiger Schlagabtausch. Also da stehen die beiden Mädchen natürlich auch am stärksten im Vordergrund. Julia Nachtmann, die Hamburger Schauspielerin, die spricht die E-Mails von Bette Devlin, die extrovertiertere der beiden, und Birte Schnöink, auch sie ist gerade in Hamburg engagiert, die spricht die Avery. Und beide haben wirklich etwas sehr Energisches, Unsentimentales in der Stimme, kratzbürstig, manchmal frech, was sehr gut passt. Und es gibt halt auch noch jede Menge anderer Rollen. Also Barbara Nüsse, die wir auch gehört haben, eine der großen alten Damen der Theaterbühne, sie spricht die Großmutter mit viel Wärme. Jörg Pohl liest die E-Mails von Marlowe, dem Vater von Bette, und Sebastian Rudolph, die von den Vater von Avery. Also auch hier ein richtig großes Sprecherensemble um diese beiden jungen Frauen herum, mit gutem Tempo und abwechslungsreich in Szene gesetzt.
Und dieses Hörbuch belegt den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Und Ursula May, Sie haben einige Gründe geliefert, warum das so ist. Also, wir sprachen über Holly Goldberg-Sloan und Meg Wolitzer an Nachteule von Sternheim. Mit den Sprecherinnen Julia Nachtmann, Birte Schnöing und anderen mehr. Eine MP3-CD ist das, 6 Stunden Hörzeit. Und zum Preis von knapp 17 Euro ist es bei der Hörcompany erschienen. Empfohlen für Kinder ab 10 Jahren. Und jetzt ist Dorothee Meyer-Karwick ins Studio gekommen, hier von der Hörbuchzeit, Redakteurin der Hörbuchzeit und auch verantwortlich für die Hörbuchnacht, die jetzt wieder ansteht, und zwar am 19. Oktober, das ist der Buchmessen-Samstag im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Die Hörbuchnacht findet zum 15. Mal statt, immer mit bekannten Autoren, Schauspielerinnen und Schauspielern, die aus interessanten neuen Hörbüchern lesen. Dorothee Meyer-Karwick, was erwartet uns diesmal?
Ja, also das Wichtigste zum Anfang, zum ersten Mal wird in der Hörbuchnacht das Hörbuch des Jahres prämiert. Das wählten die Juroren der H2-Hörbuch-Bestenliste aus den hervorragendsten Titel der vergangenen Monate. Und diesmal ist es das Hörspiel Die Jahre nach dem Roman von Annie Ernaux geworden. Darin thematisiert Ernaux das Frauenleben nach 1945 in sehr vielen Szenen, Erinnerungen, Reflexionen. Gesprochen wird das von 4 Schauspielerinnen. Unter anderem ist Nicole Heesters dabei, die Grande Dame der Schauspielkunst. Und die kommt auch zur Hörbuchnacht zusammen mit der Regisseurin Luise Vogt. Nehmen die beiden dann ihren Preis entgegen.
Und noch einer, der auch zur Hörbuchnacht kommt, unter anderem, ist Jan Weiler.
Genau, der Kolumnist und Autor, der ja sehr bekannt geworden ist mit seinen Büchern über die Pubertiere und natürlich auch mit Maria im Schmeckt's nicht. Und jetzt hat er aber eine neue Reihe geschrieben, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist so eine Mischung aus Gesellschaftsroman und Krimi, und der neueste Band davon heißt Kühn hat Hunger. Daraus wird er natürlich lesen und uns erzählen. Außerdem kommt Jens Harzer zu uns. Zurzeit ist er am Thalia Theater in Hamburg und der liest aus dem Roman Mephisto von Klaus Mann von 1936, der immer noch sehr hörenswert ist. Dann dabei der Schauspieler Ulrich Nöten, den sehen wir ja auch gerade in dem Film Die Deutschstunde nach dem Roman von Siegfried Lenz. Und er ist der Hauptsprecher in der Hörbuchbox über das Leben und Wirken von Alexander von Humboldt. Dann kommt noch Frank Gosen, Kabarettist und Autor. Der hat einen sehr witzigen Roman geschrieben, der die Zeit kurz vor der Wende beschreibt. Und dieser Roman heißt Kein Wunder. Für mich eine ganz große Entdeckung ist außerdem Cornelius Obonja, Burgschauspieler, und der liest aus Krimis von Alex Behr. Die spielen in Wien nach dem Ersten Weltkrieg. Und im Mittelpunkt steht der Ermittler August Emmerich und sein Kollege Winter. Und bei deren Ermittlungen lernen wir so die gesellschaftliche Situation in Wien in dieser Zeit kennen. Und das ist schon grandios beschrieben. Als Vorgeschmack hören wir mal einen kurzen Ausschnitt aus Der dunkle Bote. Emmerich und Winter besuchen ein Kaffeehaus in Wien, um einen Schleichhändler zu treffen, also einen Schwarzmarkthändler.
Wiens Kaffeehäuser waren und blieben zeitlose Inseln der Heimeligkeit in einem Meer aus Chaos und Not. Bei den anwesenden Gästen handelte es sich ausschließlich um Männer. Sie saßen allein oder zu zweit an runden Marmortischen, auf denen dickbäuchige Porzellantassen und üppig gefüllte Teller standen. Wenn man genau hinhörte, konnte man verschiedenste Sprachen und Dialekte ausmachen. Böhmisch, Schlesisch, Polnisch, Mährisch. Durch den Zerfall des Reiches waren viele K&K-Gebiete zum Ausland geworden. Menschen, die kein oder nur wenig Deutsch sprachen, aber die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen, waren zu Tausenden in die fremde Heimat gezogen, wo kriminelle Vereinigungen sie mit offenen Armen in Empfang genommen hatten. Als die ersten bösen Blicke sie trafen, zog Winter den Kopf ein.
»Welcher von Ihnen wohl Ansgar Pavlovich ist?«
versuchte er abzulenken.
»Na schau genau hin, siehst du's nicht?«
Winter runzelte die Stirn.
»Was? Was soll ich sehen?«
Emmerich fand eine letzte Zigarette in seiner Tasche und klemmte sie sich in den Mundwinkel.
»Da hinten, der eiserne Ofen. Der Kerl, der direkt davor sitzt, trägt die vornehmsten Schuhe. Außerdem hat ihm der Ober gerade Kaffee serviert, obwohl die Herren in der Mitte vor ihm geordert haben.«
Blicke blieben an den Kriminalbeamten haften, während sie sich zwischen den Tischen hindurchschlängelten.
»Habe die Ehre, Herr Pavlovich!«
Der Mann, dessen schwarzes Haar mit Pomade in Form gebracht worden war, steckte sich einen Zahnstocher in den Mund und musterte erst ihn, dann Winter.
»Kennen wir uns?«
Emmerich betrachtete die geschnäbelten Lackschuhe, die Pavlovich trug, seinen edlen Anzug und den Seidenschal, der um seinen Hals drapiert war.
»Ich kenne zumindest einige von Ihrer Sorte.«
Ja, das war ein kurzer Ausschnitt, gelesen von Burgschauspieler Cornelius Obonja. Der liest die Krimireihe von Alex Beer, eine Krimireihe, die uns in das Wien nach dem Ersten Weltkrieg führt. Und ich finde, das sind ganz spannende Krimis und eine ganz großartige Lesung.
Also, das hört sich nach einer Veranstaltung mit einer großen Vielfalt an Personen und Themen und Hörbüchern an. Gibt es denn noch Karten?
Ja, also ein paar wenige gibt es noch. Man sollte sich aber beeilen. Es lohnt sich auch, weil ja dieses ganze Setting immer sehr schön ist. Man sitzt an Tischen, kann was essen und trinken, während man diesem Programm zusieht und vor allen Dingen zuhört. Wer es dann doch nicht mehr in den Sendesaal schafft oder keine Karten mehr bekommt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und am 2. November ab 20.04 Uhr hier in H2 Kultur komplett gesendet.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für den Hinweis. Hier nochmal die Angaben. Die Hörbuchnacht findet statt am 19. Oktober, das ist der Buchmessen-Samstag, im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, Bertramstraße 8, in Frankfurt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss.
Ursula May,
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz.